Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum AzerTalk Podcast. Diese Woche zum Thema Tollwut. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und AzerTalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Acerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für Ihre Gesundheit. Hört man das Wort Tollwut, denkt man direkt an einen wild knurrenden Fuchs, dem Schaum aus dem Mund quillt. Bekommen nur Füchse Tollwut oder sind auch andere Tiere betroffen? Was genau ist Tollwut eigentlich? Und was passiert, wenn ein Mensch von einem tollwütigen Fuchs gebissen wird? Diesen und anderen Fragen gehen wir im heutigen Beitrag nach. Die Älteren unter uns kennen sie noch, die Warnschilder Tollwutgefährdeter Bezirk im Wald oder an Freizeitanlagen. Heute sieht man diese Schilder kaum noch. Seit 2008 gilt Deutschland als frei von terrestrischer Tollwut. Das heißt, Tollwut kommt bei auf dem Land lebenden Tieren in Deutschland nicht mehr vor. Dieser Status wurde durch gezielte Impfmaßnahmen erreicht. Für Wildtiere wurden Impfköder ausgelegt und Haustiere wurden flächendeckend geimpft. Auch die meisten anderen europäischen Länder gelten als tollwutfrei. Jedes Jahr wird der tollwutfreie Status überprüft und im europaweiten Rabies-Informationssystem der WHO erfasst. Rabies ist übrigens der medizinische Fachausdruck für Tollwut. Gibt man bei der entsprechenden Internetseite die Jahre 2022 bis 2024 ein, so werden in der Zeile Deutschland 24 Fälle angezeigt. Alle 24 deutschen Fälle betreffen allerdings Fledermäuse, die ja nicht zu den terrestrischen Tieren gehören. In unserem Nachbarland Österreich wurde im gleichen Zeitraum genau ein Fall registriert, dieser ebenfalls bei einer Fledermaus. In Spanien wurden 17 Fälle gezählt, davon 6 Fledermäuse und 11 Haustiere, höchstwahrscheinlich Hunde. In der Ukraine sind von 2022 bis heute 1842 Tollwutfälle gelistet, 1381 bei Haustieren, 461 bei Fledermäusen. In der gesamten Liste wurden in diesen 2 Jahren nur ein Fall bei einem Menschen in Georgien registriert. Was genau ist Tollwut eigentlich? Tollwut wurde früher auch als Hundswut oder Wutkrankheit bezeichnet. Die Erkrankung ist eine weltweit verbreitete, schnell fortschreitende Infektion des zentralen Nervensystems, die vorwiegend durch Tierbisse auf den Menschen übertragen wird. Der Erreger ist das Rabiesvirus, ein behülltes Einzelstrang-RNA-Virus der Gattung Lysaviren. Grundsätzlich sind alle Säugetiere und viele Vogelarten für das Tollwutvirus empfänglich. Jedoch wird die Infektion wesentlich häufiger auf Fleischfresser übertragen als auf Pflanzenfresser. Rotfüchse, Hunde, Katzen, Dachse, Waschbären, Marder und auch Fledermäuse sind besonders betroffen. Eichhörnchen, andere Nagetiere und Kaninchen werden dagegen sehr selten angesteckt. Auch Vögel bekommen selten Tollwut, da ihre Körpertemperatur meist etwas oberhalb des Optimums für das Virus liegt. Im Speichel eines tollwütigen Tieres ist das Rabiesvirus vorhanden und kann auf den Menschen übertragen werden, wenn Speichel in eine offene Wunde gelangt, beispielsweise bei einem Biss. Nach der Infektion dauert die Inkubationszeit zwischen 20 und 90 Tagen. Zunächst vermehrt sich das Virus an der Eintrittsstelle und wandert dann entlang der Nervenzellen ins zentrale Nervensystem. Tollwut tritt hauptsächlich in 2 unterschiedlichen Formen auf, der enzephalitischen Tollwut, auch wilde Wut genannt, und in der paralytischen Tollwut, der sogenannten stillen Wut. In etwa 80% der Fälle tritt die klassische Form, die wilde Wut, auf. Sie äußert sich unter anderem durch Verwirrtheit, Halluzinationen, Krampfanfälle, übermäßige Speichelproduktion, Gänsehaut, Herzrhythmusstörungen und Kampflust. Die Funktion des Hirnstamms ist gestört, was sich in einer krankhaften Wasserangst, der sogenannten Hydrophobie, äußern kann. Der Versuch, Flüssigkeit zu schlucken, oft auch bereits der Anblick von Wasser, führt zu unwillkürlichen und schmerzhaften Kontraktionen des Zwerchfells sowie der Atem- und Schluckmuskulatur. Der stark vermehrte Speichelfluss kann nicht mehr geschluckt werden und es bildet sich Schaum vor dem Mund. In etwa 20% der Fälle verläuft die Erkrankung als stille Wut. Typisch ist hier eine Muskelschwäche, die meist an dem Körperteil beginnt, wo der Biss war. Es folgt eine schlaffe Lähmung, die schließlich zu einer kompletten Lähmung aller vier Extremitäten und der Gesichtsmuskeln führt. Auch die Schließmuskeln von Blase und Darm sind betroffen. Selten gibt es untypische Verlaufsformen. Bei allen Fällen allerdings kommt es nach 2 bis 10 Tagen nach Auftreten der ersten Symptome zu Organversagen und die Betroffenen versterben fast immer. Wichtig ist, dass bei einem Verdacht auf Tollwut schnell reagiert wird. Tollwuterreger können im Blut oder im Nervenwasser nachgewiesen werden. Derzeit gibt es keine wirksame Behandlung gegen eine Tollwuterkrankung, die bereits ausgebrochen ist. Dann wird auf der Intensivstation nur noch versucht, die Beschwerden der Betroffenen zu lindern. Es sollte deshalb nicht abgewartet werden, bis nach einem Tierbiss entsprechende Symptome auftreten. Wurde man von einem möglicherweise infizierten Tier gebissen, so kann man durch eine sofortige, aktive und passive Immunisierung, eine sogenannte Postexpositionsprophylaxe, den Ausbruch der Erkrankung meist verhindern. Wird die Postexpositionsprophylaxe ordnungsgemäß und unverzüglich durchgeführt, so liegt die Schutzwirkung bei Immungesunden beinahe bei 100%. Die Wunde wird zunächst gründlich gespült. Dadurch kann bereits ein Teil der Viren entfernt werden. Die medikamentösen Maßnahmen bestehen dann aus einer aktiven und einer passiven Impfung. Die aktive Impfung erhalten alle Betroffenen, auch wenn sie zuvor eine Tollwutschutzimpfung bekommen haben. Bei der aktiven Impfung wird durch unschädlich gemachte Viren das körpereigene Immunsystem dazu angeregt, Abwehrstoffe gegen Tollwutviren zu bilden. Alle zuvor nicht geimpften Betroffenen erhalten zusätzlich eine passive Impfung. Es wird Tollwutimmunglobulin, also quasi fertige Abwehrstoffe, direkt in das Gewebe um die Bisswunde gespritzt. Die Impfungen erfolgen nach einem speziellen Impfschema und dauern einige Wochen an. Für manche Reiseziele ist es sinnvoll, sich vorab gegen Tollwut impfen zu lassen, da Tollwut dort noch endemisch verbreitet ist, also andauernd und gehäuft auftritt. Besonders stark betroffen sind Entwicklungsländer in Asien und Afrika. Indien hat von allen Ländern weltweit mit ca. 35% den höchsten Anteil an den globalen Todeszahlen für menschliche Tollwut. Australien gilt interessanterweise schon immer als frei von terrestrischer Tollwut. Die allermeisten Tollwutfälle werden von Hunden auf den Menschen übertragen. Deshalb gilt es, neben der Impfung vorsichtig bei Tierbegegnungen zu sein. Ob man den zutraulichen Streuner tatsächlich streicheln möchte, will gut überlegt sein. Die Ständige Impfkommission STIKO empfiehlt eine Tollwutimpfung auch, wenn man beruflich mit Fledermäusen arbeitet. Der erste Tollwutimpfstoff wurde übrigens bereits 1885 von Louis Pasteur entwickelt. Er stellte ihn aus Tollwutviren aus einem erkrankten Kaninchen her. Pasteur testete den Impfstoff an einem Schuljungen, der kurz zuvor von einem tollwütigen Hund gebissen worden war. Der Junge überlebte. Am 28. September wird der Welt-Tollwut-Tag gefeiert. Er soll darauf aufmerksam machen, dass weltweit immer noch zu viele Menschen an Tollwut ihr Leben verlieren. Die WHO schätzt, dass weltweit jährlich rund 60.000 Menschen an Tollwut sterben, wobei man von einer hohen Dunkelziffer, vor allem in Afrika, ausgeht. Mit verschiedenen Aktionen wird für eine bessere Aufklärung und die Bekämpfung der Tollwut auf der ganzen Welt geworben. Sollten Sie eine Reise in ein Land planen, in dem Tollwut noch häufig vorkommt, lassen Sie sich gerne in Ihrer Apotheke vor Ort zu Reiseimpfungen beraten. Dort finden Sie auch vieles andere, was Sie für eine gute und gesunde Reise brauchen. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azertalk. Wir weisen darauf hin, dass dieser Beitrag keinen Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert.